zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Ich soll anfangen. Sowas. Jetzt fängt die Folge erstmal mit Stille an. Okay, pass auf. Herzlich willkommen zu Distanz und Gloria, eurem Lieblingspodcast, Folge 189. Schau mal, so schnell habe ich mir das aus dem Kreuz geleiert, welche Folge wir haben. Es sind für euch wie immer am Mikrofon der Herr Robert Polas, gebürtig in Leipzig, der Herr Städtsattler, Julius Städtsattler, ebenfalls gebürtig in Leipzig. Allerdings jetzt nicht mehr da wohnhaft, wie es ja alle wissen. Und trotzdem geht es mir ganz hervorragend. Und da gibt es natürlich wie immer die ganz normale obligatorische Frage, wie geht es mir? Mir geht es absolut hervorragend. Es ist so, dass wir eine leichte Erkältungswelle in unserer Familie haben, aber das ist nicht ganz dramatisch. Ich meine, die ist ja überall aktuell. Und zwar sogar beim Kundenservice vom Mediamarkt. Da habe ich nämlich gestern angerufen und die Person hat sich mehrfach für ihre Stimme entschuldigt. Ich habe gesagt, tun Sie es nicht. Sie müssen sich bei mir nicht entschuldigen. Das ist völlig in Ordnung, aber selbstverständlich entschuldige ich das gerne. Ich wünsche Ihnen maximale Gesundheit. Und da hat sie sich bedankt. Und für solche Situationen finde ich es manchmal schade, dass man mit den Leuten nicht nochmal ins Gespräch kommen wird, wahrscheinlich. Ja, so, also mir geht's gut. Wie geht's dir?
Ja, das war doch mal spontan eine ganz neue Erfahrung. Der Städt wusste das nämlich tatsächlich nicht. Ich habe in dem Moment, wo wir auf Rec gedrückt haben, habe ich auf ihn gezeigt. Ja, ich habe ihm zu bedeuten gegeben, Einsatz jetzt. Und er setzte ein, wie sich das gehört für einen guten Choristen und einen ausgezeichneten Piloten. Mir geht es eigentlich ganz gut. Also abgesehen davon, dass ich Schmerzen habe, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Aber an und für sich kann ich mich nicht beklagen. Bisher lässt mich die Grippewelle aus. Ich bin ja auch geimpft. Ja, wer weiß, vielleicht tut das ja doch etwas für den Menschen. Also bisher alles fein. Ich habe Urlaub jetzt 3 Wochen, beziehungsweise hatte schon so eine Woche so Halburlaub und habe jetzt noch 2 Wochen richtig Urlaub. Wird allerdings nicht reichen, um großartig irgendwie wegzufahren. Aber es reicht, um mal den ein oder anderen Stapel wegzuarbeiten und das ist auch ganz nützlich und ganz hilfreich. Ansonsten kann ich mich nicht beklagen. Das heißt, bist du auch verschnuppert oder hat es dich bisher noch ganz gelassen?
Mich hat es witzigerweise völlig verschont. Also die anderen 3 Familienmitglieder haben einen Schnuppen, aber ich nicht. Also normal ist es ja anders. Dabei bin ich erkältet und alle anderen 3 nicht, aber ich glaube, ich habe es schon gehabt. Aber ich war vorher krank.
Ich habe mal gelesen, dass sich die Menschen finden und auch zusammenbleiben, deren Immunsysteme sich ergänzen.
Das ist natürlich, wäre das äußerst, ja.
Also sprich, das wäre gut. Das ist evolutionär schon Absicht, damit das Beste aus deinem Immunsystem und das Beste aus ihrem Immunsystem dann bei den Kindern hängen bleibt am Ende.
Das wäre natürlich wirklich absolut großartig. Jetzt habe ich hier ein Standbild vom Herrn Polas. Der gleiche Satz wird wahrscheinlich jetzt auf der anderen Seite auch gerade gesagt. Ich rede mal einfach trotzdem weiter, in der Hoffnung, dass wir uns nicht gar zu sehr überschneiden.
Haben wir nicht. Ich hab artigst okay. Gewartet darauf, dass du fertig wirst.
Das ist wirklich gut. Also wirklich, wie kann man denn nur so abgestimmt sein? Ja. Naja.
Als würden wir uns schon seit 20 Jahren kennen.
Ja, das wäre, also stell mal vor, wir würden uns schon so lange kennen. Ja. Fakt ist, es ist ja so.
Ja.
20 Jahre dieses Jahr, ne? Ja. Musste mal geben.
Ja, ja.
So lange.
Wir sind vor der Silberhochzeit, Herr Städt. Noch 5 Jahre, kurz dann ist Silberhochzeit.
Davor. Genau, 5 Jahre. Das wird auch groß gefeiert.
Ja.
Ja, das, genau. Also ansonsten geht es uns super. Mal gucken, wie es weitergeht. Aber du hast es nicht.
Nee, gar nicht. Also ich weiß nicht, wodurch es ist, aber ich habe das Gefühl, mein Immunsystem ist wieder voll auf der Höhe, nachdem man ja durch die Pandemiezeit irgendwie weg das Gefühl hatte, dass dieses Virus dann doch irgendwie das Immunsystem ordentlich gecrashed hat, beziehungsweise manche denken ja auch, dass es daran lag, dass man Maske getragen hat. Weiß ich jetzt nicht, mag jeder halten, wie er will. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht war es auch das aktive sich in die Keime begeben, nämlich indem ich via Deutschland-Ticket in letzter Zeit einfach sehr viel Straßenbahn fahre, was mir dann doch auch den ein oder anderen Keim mitgegeben hat. Das heißt, ich hatte letztes Jahr, glaube ich, das erste Mal seit 10 Jahren mal wieder Fieber. So Magen-Darm, so diesen ganzen Kram hat man dann einmal mitgenommen. Und ich habe aber das Gefühl, dieses Jahr ist es bisher, 3 Mal auf Holz geklopft, relativ stabil. Also ich fühle mich eigentlich gut soweit. Schnitt, nächste Woche liege ich wahrscheinlich dann flach, aber an und für sich alles gut.
Wir werden es erfahren.
Was mich, ja,
es ist ja heute erst Donnerstag. Das heißt, zwischen diesen und dem nächsten Aufnahmetermin liegt ja wahrscheinlich ein bisschen mehr als 5 Tage. Ist
erhöhte Chance, dass dazwischen was passiert, ja.
Wir hoffen es nicht.
Was mich jetzt bei euch interessiert ist, ich wurde übrigens neulich gedopt, weil ich so viele Follow-up-Questions stelle in letzter Zeit, dass ich journalistisch immer besser arbeiten würde. Ja, das ist natürlich, das ist natürlich mein Anspruch, auf jeden Fall. Nein, Herr Stett, also wie ist denn das? Ist das von klein nach groß gereicht worden oder von groß nach klein?
Ich nehme mal an, das weiß man bei uns
immer nicht. Oder von der Mitte nach beiden Seiten?
Wahrscheinlich. Es ist nämlich so, dass in dieser Familie 2 Leute sind, die überall alles einsammeln. Nämlich ein Kind, was aus dem Kindergarten alles mitnimmt und ein Mensch, der aus ganz Europa immer alles mitbringt. Das heißt, man weiß immer nicht, ob das von mir oder von unserem größeren Kind ist.
Und dann gibt es ja noch das, was vom Boden alles aufleckt im Moment.
Genau, gut, das machen natürlich wir alle 4, weil es gibt ja sonst nichts.
Bei uns kannst du vom Boden essen, findest du immer was.
Ja. Genau, richtig. aber was ich dich fragen wollte, du hast ja gestern dich auswringen lassen in einer sogenannten Wringe.
Ja.
Erzähl.
Also, um die Leute kurz abzuholen, das ist ja auch unsere journalistische Pflicht, ja, Kontext herzustellen. Ich habe Herrn Stett gestern geschrieben, ich gehe jetzt zur Thai-Massage. Worauf, eine kurze, nicht Diskussion, aber eine kurze Konversation entstand, die ihr euch ungefähr denken könnt im Wortlaut. Und es war für mich das erste Mal, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich bei der Thai-Massage war, da hatte ich aber so eine Aromaöl-Massage. Gestern habe ich das erste Mal gedacht, komm, jetzt traust du dich auch das erste Mal so eine traditionelle Thai-Massage zu machen. Aua. Also es ist schon nochmal was anderes. Die kommen an Stellen, da wusstest du vorher noch nicht mal, dass du Stellen hast. Und das ist schon auch schmerzhaft. Also es ist jetzt nicht, sagen wir mal, ich hab's gestern so erklärt, es fühlt sich jetzt nicht an wie eine Erholungsmassage, es fühlt sich eher an wie eine medizinische Anwendung. Weißt du, was ich meine? Also,
ja, absolut.
Du liegst jetzt nicht da und denkst, ja, moin, das ist aber schön, sondern du hast das Gefühl, da wird durch Ziehen, Schieben, Drücken alles irgendwie mal wieder auf Null gestellt, was muskuläre Verspannung etc. angeht. Und das ist einerseits schmerzhaft, also es war bei mir tatsächlich an der Grenze, muss ich sagen, dessen, was ich aushalte, was aber bei mir wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich einfach gerade im oberen Rücken sehr verspannt bin, was natürlich durch viel Stehen in Kirchen, durch Dirigieren, durch sicherlich auch viel aufs Handy gucken und so natürlich begünstigt ist, aber auch grundsätzlich an meinem recht dichten Muskelturnus liegt, wie mir schon mehrfach ärztlich attestiert wurde, was es oft auch sehr schwierig macht, so einfache Dinge wie Lumbalpunktion bei mir zu machen. Hatte ich das Problem, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, dass ich also lumbal punktiert werden sollte. Und das ist ja immer so eine Aufgabe, die dann gerne auch mal so auszubildende Ärzte übernehmen. Und die versuchte dann nur irgendwie in meinen Rückenmark zu kommen und kam nicht durch. Und das war jetzt gar nicht mehr so angenehm. Und das wurde mir also gesagt, das liegt wahrscheinlich daran, dass die Muskulatur so dicht ist. Was einerseits gut, aber eben für solche Dinge auch sehr schlecht ist. Und es sorgt eben auch dafür, dass Verspannungen schneller mal eine Rolle spielen. Und insofern war das, glaube ich, für mich aus medizinischer Sicht ganz gut, das mal gemacht zu haben. Man hofft immer, dass die genau wissen, was sie tun, weil, also gerade so, wenn sie dann so auf dir rumlaufen auf dem Rücken und dann auch so auf der Wirbelsäule so ein bisschen auf und ab, also nicht auf der Wirbelsäule selber, sondern so neben der Wirbelsäule auf und ab wippen, da hoffst du dann schon, lieber Gott, bitte lass meine Wirbelsäule stabil genug sein und mich nicht wie so ein Streichholz auseinanderbrechen gleich. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das hilft und du schwebst danach irgendwie so aus dieser Praxis. Also du bist, also es ist keine Praxis, es ist ja mehr so ein Studio, aber es fühlt sich ein bisschen an, als würde es gerade vom Arzt kommen. Ich glaube, das nächste Mal würde ich dann mal die Aromaölmassage probieren um die Ecke. Das war ja das Studio, was hier bei mir direkt ums Eck ist, was ich vorher noch nie ausprobiert hatte. Aber es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ob es jedes Mal wieder eine Thai-Massage sein muss, eine traditionelle, weiß ich noch nicht. Es war aber auf jeden Fall eine Erfahrung, die jeder mal machen sollte. Wenn man einigermaßen massageschmerzresistent ist, das sollte man da einschränkend dazu sagen.
Das hört sich sehr spannend an. Also ich habe das auch mal geschenkt bekommen, so eine Massage, auch mit Aroma, Öl. Und das war sehr gut. Das war aber eine Entspannungsmassage. Und ich glaube, sowas würde ich auch wieder machen. Es ist trotzdem so, dass ich dann Muskelkater hinterher hatte. Das ist aber völlig normal.
Ja, ja. Also,
weil der Körper das natürlich nicht gewohnt ist, dass da die Muskeln durcheinander geknetet und gedrückt werden.
Naja, auch weil natürlich die Muskulatur, besonders wenn sie irgendwie verspannt ist, und das habe ich gestern schon auch gemerkt, den Unterschied zwischen, ich sage mal, den Schmerz- bzw. Triggerpunkten, wenn du einigermaßen entspannt bist, also unterer Rücken zum Beispiel war gestern bei mir überhaupt kein Problem, die lehnen sich da ja auch so richtig mit dem Ellenbogen und sowas rein, das war gar kein Problem und ich hatte das Gefühl, oben, ich muss gleich vor Schmerz schreien. Also Fazit zum Schluss, ich kann es sehr empfehlen, aber man sollte nicht mit der Erwartung rangehen, dass man sich wahnsinnig entspannt. Übrigens sehr witzig. Ich lag dort auf dieser Matte, also du liegst dort ja am Schlüpper und ich lag auf dieser Matte und du wirst ja am Anfang, beziehungsweise auf der Matratze, und du wirst ja dann mit Handtüchern zugedeckt. Und am Anfang dachte ich, ich strahle aber eine Wärme aus. Hat nämlich noch einen Moment gedauert, weil ich war ein bisschen eher. Und habe dann festgestellt, Moment, die Wärme, das bin gar nicht ich, sondern die Matratze ist beheizt. Das war sehr gut, sehr lustig. So, Herr Stett, nun, wir nehmen ja am Donnerstag auf und das hat einen Grund. Denn du machst dich auf nach Jordanien und hast wahrscheinlich berechtigte Zweifel, dass du dort eine WLAN-Verbindung zustande bekommst. Hol es doch mal ab und erzähle uns über deinen Dienstplan für dieses Wochenende.
Ja, also es ist wirklich sehr spannend. Wir haben gerade schon, meine Frau und ich, darüber gewitzelt. Wahrscheinlich wird die Verbindung besser sein als in sämtlichen deutschen Hotels, in denen ich jemals gewesen bin.
Vermute ich auch.
Ja, genau. Aber es wird wahrscheinlich so sein, dass ich an den beiden Tagen, die ich dort habe, nicht im Hotel sein werde. Weil man kommt ja nicht mal so eben nach Jordanien und man fährt da ja vor allem auch nicht hin, einfach mal so. Das macht man ja nicht. Also vor allem in der aktuellen Situation macht man das nicht. Ja, das ist ein Nachbarland von Israel und Syrien und Ägypten und das ist da alles in der Ecke, Irak, Iran, das ist alles in der Nähe, da fährt man nicht mal eben in Urlaub hin.
Es wird aber von der Lufthansa im Moment angeflogen.
Und es verhält sich so, dass ich ab heute Abend wieder in Frankfurt bin und morgen meinen Dienstbeginn habe. Da fliegen wir erstmal nach Malta und zurück und dann am Abend übernachten wir in München. Und der Tag darauf, also der Samstag, fliegen wir von München nach Frankfurt und danach nach Amman in Jordanien und kommen dort nachts um 2 an. Oder um 3 sogar, genau. Nachts um, ich weiß nicht genau, oder um 0 Uhr, jedenfalls sehr, sehr spät. Und gehen dann ins Hotel und haben dann 2 ganze Tage frei und fliegen am Ende des 2. Tages nachts zurück, sodass wir früh in Frankfurt sind. Der Sinn, warum das jetzt 2 Tage und nicht nur einer ist, liegt daran, dass das samstags keinen Rückflug gibt, beziehungsweise es gibt keinen Hin- und Rückflug. Ja, wir fliegen den Flieger hin und die Crew, die da ist, übernimmt den Flieger und fliegt dann nach Frankfurt zurück. Mhm. Und es kommt keine Crew am Samstagabend. Ja. Oder beziehungsweise am Sonntagabend. Und deshalb fliegen wir erst Montagnacht, beziehungsweise auf Dienstag die Nacht zurück.
Wie lange fliegt man denn nach Jordanien?
Reichliche 4 Stunden. Hin 4:15, Rückzug fast 5. Also es ist relativ weit.
Ist aber noch, ich hätte jetzt gedacht, dass das weiter ist, ehrlich gesagt.
Ja, ja. Also es ist spannend. Wenn man sich mal überlegt, wie weit man da in die andere Richtung kommt, bist schon fast in Amerika in der Zeit. Also Grönland schaffst du in der Zeit. Ne? Das ist eine ganze Ecke. Und das ist für uns Kurz- und Mittelstrecken-Airbus-Freaks relativ weit. Also es ist ja schon weiter noch als bis auf die Kanaren.
Das heißt, ihr fliegt da auch voll betankt hin, nehme ich an.
Wahrscheinlich haben wir volle Hütte, genau.
Geil.
Weil ja natürlich, gerade wenn man in so ein Gebiet fliegt, auch ein bisschen mehr Sprit dabei haben will, für den Fall, dass man da noch ein bisschen warten muss oder
dass
was weiß ich.
Dass man irgendjemand ausweichen muss.
Ja, oder etwas. Tatsache. Genau, da gibt's auch spezielle Verfahren dafür, also ein Abkommen und dass man da eben nicht in die Gefahrenzone kommt und so weiter und so fort.
Aber wie ist, also macht sich das in der Führung der Flugsicherung irgendwie bemerkbar? Also weisen die nochmal darauf hin, ihr fliegt jetzt gerade in das Problemgebiet hinein oder wie
ist das? Das weiß man vorher. Also das ist in der Flugplanung quasi berücksichtigt, dass man da überhaupt erstmal nicht reinfliegt. Dass man quasi nur in Gebiete fliegt, die sicher sind, also über Lufträume, die sicher sind. Und man hat auch einen Echtzeit-Support von der Airline, die quasi nur diesen einen Flug unter den, was weiß ich, wie viele Hunderten, die wir täglich machen, gibt es ein, zwei Personen, die nur für diesen Flug zuständig sind, die ganzen 4,5 Stunden und einen Tag updaten. Und wir wissen natürlich vorher, wie gesagt, durch welche Lufträume wir fliegen. Und da geht es eher darum, dass man vielleicht noch eine halbe Stunde warten muss, bis man rein darf, und den Sprit sollte man halt dabei haben. Ja. Dass man dann nicht gleich, also das ist nicht so, dass man da vom Himmel fällt, sondern man muss dann halt ausweichen unnötigerweise, weil man halt die halbe Stunde hätte auch vorher tanken können.
Ja, I see. Ja. Und Herr Stett, ich habe die Frage, glaube ich, entweder so oder in ähnlicher Abwandlung schon mal gestellt. Und jetzt hast du ja aber noch ein bisschen andere Berufserfahrung. Drei Dinge, die du auf Reise immer dabei haben musst. Also für dich musst, also so Sachen wie...
Als Pilot.
Als Pilot, als Passagier, es gibt ja so Dinge, keine Ahnung, der eine oder die andere nehmen ihr Nackenkissen immer mit, was für mich überhaupt nicht springt zum Beispiel, Kopfhörer etc., also so diese Geschichten, so diese Sachen, die einem den Flug noch angenehmer machen.
Also Europax, mindestens ein paar. Also aber das auf jeden Fall, weil das... Erstens, weil man besser pennen kann, und zweitens, weil es tatsächlich ein Gehörschutz ist, und wenn man unterwegs ist, braucht man das dann im Hotel abends des Weiteren. Bitte?
Kann man auch, also ich habe zwei Bilder dazu. Das eine kann man auch nutzen, wenn einem der Pilot auf die Ketten geht, als Co-Pilot, einfach mal so Europax.
Genau, richtig.
Und das andere ist, weil du sagst, mindestens ein Paar, das klingt so, als würdest du zum Schlafen gerne auch mal zwei Paar reinmachen in die Ohren. Einfach so, einfach doppelt.
Nein, besser. Weil mir das nämlich noch nie passiert ist, dass mir eins runtergefallen ist, habe ich jetzt immer zwei mit. Zwei Paar.
Ah ja.
Weil ein Europax bringt wenig. Drei sind schon hilfreicher.
Und wenn du einen fallen lässt, dann ist der ja, sieht er danach auch eher aus wie ein Tampon. Also das ist ja
richtig. Ja. So, das ist Nummer eins. Nummer zwei, im Handgepäck eine Unterhose und ein paar Socken.
Sehr wichtig, ja.
Sehr wichtig.
Alle von lernen.
Man weiß nämlich nie, wo der Koffer am Ende des Tages landet. In der Regel bei einem selber, aber es ist durchaus auch mal möglich, dass der Koffer es nicht schafft. Selbst wenn er am nächsten Tag kommt, nervt das.
Dazu ein Profi-Tipp. Den du wahrscheinlich auch kennen wirst, ich weiß aber nicht, ob du ihn umsetzt, AirTag ins Gepäck packen.
Das ist absolut Profi-Tipp. Das ist auf jeden Fall auch empfohlen, das zu tun.
Es nützt
einem AirTag, genau.
Es nützt einem zwar manchmal nichts, wenn man dann in Honolulu ist und sieht, dass der Koffer noch in Frankfurt steht, aber man sieht zumindest, wo der Koffer ist. Also das ist immerhin, also man hat Gewissheit sozusagen, dass er nicht irgendwo verloren ist, sondern man kann den Leuten sagen, hier, ich sehe meinen AirTag, geht den Koffer suchen und schickt ihn zu mir. Also das hilft schon.
Das ist absolut richtig, und du hast es ja auch schon mal so erlebt, ja, und Freund von mir auch. Ja.
Und dreimal darfst du raten, welche Flachpfeife sich vor der letzten Amerika-Tour ein AirTag gekauft hat extra und dann zu Hause vergessen hat und nicht in den Koffer gepackt hat.
Ja, wahrscheinlich keiner von euch.
Nein, natürlich nicht.
Genau, also das, und die dritte Sache, tatsächlich habe ich immer Kopfhörer mit, die ich aber auch im Flieger gleichzeitig als Europax verwende. Quasi, ich stecke die auch rein, selbst wenn ich keine Musik drauf mache. Aber meistens mache ich Musik drauf oder ein Hörbuch. Und wenn man kein Hörbuch macht, dann gerne was zu lesen, alternativ was zu arbeiten. Also auf jeden Fall irgendeine Art der Beschäftigung. Selbst auf einem kurzen Flug ist es nett, weil man ja auch zum Beispiel mal, es kann ja sein, dass der Flug verspätet ist und man eine Stunde da am Gate sitzt. Und da ist es halt nett, wenn man was hat. Ja, das... sind die drei Sachen, die man neben den ganzen Dokumenten, die man eh dabei haben muss, es macht den Flug entspannter.
Das ist komplett verständlich. Aber was ich mich gerade frage, weil ich da noch nie drüber nachgedacht habe, braucht ihr eigentlich, wenn ihr zum Beispiel als Pilot, ich meine, das betrifft dich jetzt nur peripher, braucht ihr Visa?
Ja, wir brauchen auch Visa. In jedes visapflichtiges Land müssen wir auch ein Visum haben. Es gibt aber Crew-Visa. Also es gibt dann eine Crew-Passkontrolle und es gibt eine Crew-Identification-Card, wo du da quasi das Visum Du brauchst kein vollständiges Arbeitsvisum, ja, sondern du kriegst ein Crew-Visum.
Aber es ist ja trotzdem,
und das stellt die Airline aus für einen selber. Es ist ja
trotzdem nervig as fuck, wenn du Langstreckenflüge machst und dann fliegst du nach Japan, dann fliegst du nach Südkorea, dann fliegst du nach Amerika vielleicht in einem Monat. Da brauchst du drei verschiedene Visa, das ist ja richtig nervig.
Genau, das ist ein Pauschalvisum mehr oder weniger, so kann man es sagen. So richtig komplett habe ich es ja selber noch nicht gebraucht. Aber du wirst quasi bloß kontrolliert. Der Pass wird kontrolliert und da wir ja Crew sind, also auch einen Crew-Ausweis haben, müssen wir kein vollständiges Visum haben. Das ist quasi dadurch, dass wir den Crew-Ausweis haben und unserem Dienstplan automatisch beantragt. Und in dem Moment, in dem wir reinkommen, ich glaube, so kann man sich's erklären, bekommen wir das. Ja. Also das ist, genau, also wir sind da, haben dann auch keine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung in dem Land, so ist es nicht. Also wir müssen diesen auch Crew-Ausweis und so auch immer dabei haben und so. Also wir müssen uns schon ausweisen können, dass wir da diese Crew sind.
Ah ja, es ergibt Sinn. Aber das ist tatsächlich eine Frage, die mir gerade so aufging, weil ihr seid ja in so vielen verschiedenen Ländern und es gibt ja mittlerweile echt viele Länder, wo man Visa braucht. Übrigens brauche ich mittlerweile auch, oder Mann, braucht mittlerweile auch zumindest so einen Einreisezettel, wenn man nach Großbritannien will, ja? Thanks to the Brexit?
Ja, ab April brauchst du ein Visum sogar.
Wusstest du, dass es jetzt eine Gegenbewegung gibt, die vom Britain spricht?
Britain? Ja, das Ding ist, auszutreten geht leicht, einzutreten ja. Nicht. Ja, ja, Britain gefällt mir eigentlich ziemlich gut.
Das ist...
Es ist jedenfalls so, dass es ja auch Reisepässe mit extra vielen Seiten für bestimmte Berufsgruppen gibt. Und solche Reisepässe nutzt man dann halt genau ja. Als Pilot zum Beispiel.
Aber das ist eben beim EU-Aus- bzw. Eintritt genau andersrum als bei den Zeugen Jehovas. Da ist reinkommen leichter als wieder rauskommen.
So ist es.
Willst du uns sonst irgendwas erzählen?
Ja, ich habe eine Frage.
Ja, bitte raus damit.
Ich habe wieder einen Flughafennamen, den du erraten darfst.
Ja, einen oder mehrere?
Einen diesmal.
Ja.
Und zwar, gut, eigentlich gibt es den nicht auf Deutsch, den Namen, aber ich sage jetzt trotzdem auf Deutsch. Und zwar ist der nach Mutter Teresa benannt.
Oh. Ei, das ist aber schwer, weil dafür müsste man jetzt... Ich meine, so erste Assoziation ist, dass Mutter Teresa eigentlich was Italienisches ist. Also der sozusagen der Ursprung des Namens. Ich mag mich aber irren. Deswegen würde ich jetzt ad hoc, also hätte ich den jetzt ad hoc den Flughafen in Italien gesehen. Aber ich vermute, das ist falsch.
Ja, dann überleg mal noch ein bisschen weiter.
Mutter Teresa. Na, ich glaube, das wäre einfacher, wenn man wüsste, wo sie herkommt.
Ja, was denkst du denn, wo sie herkommt?
Naja, das habe ich ja gerade gesagt. Mein erster Gedanke wäre jetzt Italien gewesen. Weil das klingt, Mutter Teresa ist ja irgendwie sowas, ich weiß auch nicht warum, aber das assoziiere ich erzkatholisch. Kannst du mir denn den Namen mal originär aussprechen des Flughafens?
Na, Mother Teresa heißt er tatsächlich.
Ach so,
also
wirklich?
Auf Englisch zumindest. Also, und zwar ist es, soll ich es auflösen?
Na, Italien ist falsch. Das ist ja eine Ja- oder Nein-Frage, Herr Stett. Ob es Italien ist, ja oder nein?
Ich habe leider gerade das nicht gehört, was du gesagt hast, aber weißt du was? Ich löse das jetzt auf, okay?
Ja, von mir aus.
Okay, pass auf. Mutter Teresa selber ist eine albanische Katholikin gewesen.
Ah, aber Katholizismus war richtig. Ja,
völlig richtig, bloß, genau.
Bloß, albanisch wäre ich, glaube ich, also da hättest du noch 3 Wochen warten können. Da wäre ich wahrscheinlich als letztes drauf gekommen, wenn überhaupt.
Und dieser Flughafen ist der Main Hub von Wizz Air.
Ah, das ist doch diese Reut Airline.
Nee, sie ist gar nicht so reutig. Sie ist ganz okay. Aber es ist eine Billig-Airline, genau, das wolltest du wahrscheinlich damit sagen. Ja. Und es handelt sich um den Flughafen Tirana in Albanien.
Ah, das ist die Hauptstadt, ne?
Genau, Tirana, ja. Mother Teresa Airport heißt der.
Herrlich. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich Schwierigkeiten damit. Es gibt ja auch, wenn ich mich nicht irre, in Polen den Flughafen Johannes Paul II.
Ja, genau, Wrocław.
Ich tue mich damit schwer mit Flughäfen, die so an den Glauben appellieren. Weil das ist halt irgendwie eine ganz komische Korrelation, finde ich.
Ja, gibt es allerdings auch Warschau-Frédéric-Chopin-Airport. Den hatten wir hier auch schon in der Folge.
Ja, das ist Musik in meinen Ohren und nicht nur in meinen.
Ja, genau.
Den ich, glaube ich, damals fälschlicherweise nach Frankreich verortet habe, in peinlichster
genau. Oder wir erinnern uns, Budapest, Franz Liszt, ja, hatten wir auch.
Ja.
Genau.
Irgendwas wollte ich gerade noch sagen.
Genau, man hätte ihn auch Lord Voldemort Airport nennen können.
In Albanien.
Ja.
Ja.
Weil ja Lord Voldemort dort sehr lange
Zeit
verbracht hat, als er keinen Körper hatte.
Genau, und manche sagen, er ist auch heute noch dort.
Genau.
Gibt es denn dann eigentlich ist das Rumänien, Transsilvanien, einen Flughafen Dracul? Das wäre doch geil.
Das wäre cool, das könnte man ja mal rausfinden.
Ach, mach mal, das würde mich sehr interessieren. Das müsste ja Transsilvanien dann sein.
Ich weiß nicht, ob es Transsilvanien, ist ja eher eine Regionsbezeichnung, ist ja kein Land.
Siebengebirge, kann das sein?
Siebengebirge ist Rumänien, genau.
Glaube ich, meines Erachtens dort die Ecke.
In der Nähe, da genau, Hermannstadt auch genannt. Ja.
Aber okay. Ich bin mir nicht sicher, das ist ja ein bisschen, also Hermannstadt, ich glaube, das könnte auch altdeutsch, nicht mehr ganz zeitgemäß sein.
Na genau, das nennt man, die Stadt heißt Sibiu, aber viele kennen sie unter Hermannstadt und es gibt auch eine riesige deutsche Community da.
Ja.
Also die ist wirklich sehr groß.
Dann ist es quasi aus dem Englischen Herman the German abgeleitet.
Herman the German, yes.
Ja, okay.
So ist es.
Wir reden uns hier schon wieder um Kopf und Kragen. Hast du ansonsten... Achso, ich wollte dich noch was anderes fragen. Verdammte Hacke. Es hatte mit Fliegen zu tun. Mist. Es ist mir entglitten.
Hast du es vergessen?
Es entglott mir.
Es entglottes, genau. Das ist ja auch... Der Glottes-Schlag hat was mit Entgleiten zu tun, nicht wahr?
Ja, auf jeden Fall.
Erzähl mal, was ist denn das, wenn wir gerade schon mal da sind? Du bist ja jetzt auch Buchautor.
Der Glottis. Aber
das hat damit ja nichts zu tun.
Also, es hat insofern ein bisschen was damit zu tun, als dass ich ja, wenn ich über unter anderem auch stimmliche Funktionen und Stimme schreibe, ja doch ein bisschen grundlegend wissen sollte, was worüber man also so schreibt und spricht und was das so ist. Also Glottis Schlag, die Glottis sind ja quasi die Stimmlippen, nicht wahr? Und Glottis Schlag ist im Prinzip, wenn du hart anlautest mit einem Vokal, also A, und die Stimmlippen einen kleinen Schlag zusammenbekommen. Das ist ein Glottisschlag und das versucht man beim Singen eher zu vermeiden, es sei denn, man will das wirklich. Sondern man versucht immer eher die Stimme anschwingen zu lassen.
Ja.
Genau.
Na klar, ich verstehe vollkommen und ich kenne einen alten Thomas Kantor, der immer gesagt hat, singt nicht so, wie als müsstet ihr gerade drücken. Genau.
Hey, pressen ist immer schlecht.
Ist immer schlecht, genau.
Manche sagen zwar, Stimme kommt von Stämmen, aber
das ist nicht der Fall.
Und das schreibe ich so nicht.
Genau. Ich auch nicht.
Okay. Ansonsten, was gab es diese Woche noch so zu erzählen? Ich weiß, was ich noch erzählen wollte. Und zwar sind wir auf dem Weg zur autonomen Versorgung hier in unserer Wohnung. Und auf diesem Wege probieren wir ja immer mal Sachen aus. Jetzt hat er stets zwar Standbild, aber ich gehe davon aus, dass er mich trotzdem noch hören kann einigermaßen. Ist das richtig? Hast du mich gehört?
Ich habe jetzt, ist das richtig gehört? Erzähl nochmal.
Ah, okay, verstehe. Also ich wollte sagen, wir sind ja auf dem Weg zur autonomen Versorgung hier in unserer Wohnung und versuchen auf diesem Weg ganz verschiedene Dinge. Unter anderem wird ja regelmäßig Brot gebacken hier wie bei den Weltmeistern, in dessen Genuss ihr ja, glaube ich, auch schon mal gekommen seid.
Absolut, es war absolut fantastisch.
Und genauso versuchen wir das ja mit selbstgemachter Milch, also mit Milchalternativen, weil der Herr Polos schon laktoseintolerant war, bevor das cool wurde. Und dann also versucht man sich an verschiedenen Dingen, von Chutney über andere Dinge. Und ich habe jetzt versucht, das erste Mal, allerdings relativ Freestyle, Nutella selber zu machen.
Ach so, mit Nuss-Nougat und Kakao und alles, oder?
Naja, ich habe das, wie gesagt, ein bisschen aus dem Handgelenk gefreestylt. Und der Ansatz war ein bisschen der, wie wir von den ZDF-Besseressern gelernt haben, bestimmten Zutaten bestimmte Funktionen zu geben. Sprich, du hast Salz als Geschmacksverstärker, du hast Öl als Emulgator, du hast natürlich Kakao für den Geschmack, du hast die Nüsse für den Geschmack und natürlich für alles. Aber im Prinzip die Zutaten, die man reingibt, haben irgendeine Funktion dann doch auch. Und das ist erstaunlich, wie gut das funktioniert. Also es ist jetzt nicht Nutella geworden am Ende, es ist extrem haselnussig, weil ich auch statt der Vollmilchkomponente Haselnussmilch benutzt habe, selbstgemachte dafür. Aber man kann es essen, man kann es sehr gut essen, es ist extrem streichzart. Das Einzige, was mir nicht gelungen ist, ich vermute aber, da war ich einfach zu ungeduldig, ist, ich habe es nicht geschafft, die Nüsse am Anfang richtig zu entölen, also sprich, die so lange zu bearbeiten, bis sie wirklich zu so einem Nussmus wurden, was bei Pistazien zum Beispiel relativ einfach ist, weil die einfach sehr hohen Ölanteil haben und soweit ich weiß, ist es bei Haselnüssen einfach so, dass der Ölanteil relativ niedrig ist, was es schwieriger macht. Und es darf auch das entsprechende Gerät nicht zu heiß sein, weil das Öl sonst nicht austritt. Also da gibt es auch so bestimmte Parameter, die stimmen müssen. Das ist mir beim ersten Mal nicht gelungen, deswegen ist es noch eine recht bröselige Angelegenheit, was aber nicht schlimm ist. Also man hat halt einfach noch so ein bisschen dieses Haselnussmehl mit auf der Zunge. Aber auf diesem Wege werde ich weiter experimentieren und schauen, was dabei rauskommt.
Das hört sich absolut sehr gut an. Ein Tipp vielleicht, Öl ist kein Emulgator. Du brauchst einen Emulgator, um das Öl zu emulgieren, weil eine Emulsion ist ein heterogenes Stoffgemisch aus Wasser und Fett. Und du brauchst eben einen Emulgator, um dieses Fett in ganz kleine Tröpfchen zu zerlegen. Ja? Und in Pflanzenöl ist kein Emulgator drin. Das heißt, zum Beispiel ist ein Emulgator also ein chemischer Emulgator ist in Milch drin, in Milchpulver. Oder es gibt halt tatsächlich einfach Emulgatoren, die man dazusetzen kann. Was man auch machen kann, ist das physikalisch emulgieren, indem du es quasi mit einem Mixer aufpürierst. Das geht auch.
Das habe ich in dem Falle getan.
Genau.
Man sieht also, ja. Ich habe Chemie-Leistungskurs nicht belegt, aber es emulgierte trotzdem am Ende, auch wenn es nicht durch das Öl war.
Genau, aber meistens, also mit dem Mixer reicht es für einen Haushalt.
Aber das Entscheidende beim Fett ist ja, dass es am Ende eine Streichfähigkeit bekommt. Ja, also das macht es dann am Ende doch ein bisschen geschmeidig. Normalerweise nimmst du, glaube ich, für solche Sachen eher Kakaobutter oder sowas. Das wollte ich jetzt aber nicht extra anschleppen, weil. Das
ist ja auch scheiße teuer.
Ja, das sind dann so diese Sondergeschichten, die du dann eben im Supermarkt um die Ecke nicht so ohne weiteres kriegst.
Ja.
Und das Ziel ist ja, es möglichst niederschwellig auch selbstständig herstellen zu können.
Ja, vor allem, dass es nicht tausendmal teurer ist. Dann ergibt es auch keinen Sinn.
Übrigens, Empfehlung der Woche, Kaffeemaschine entkalken. Game Changer.
Ja. Absolut.
Ich glaube, meine Maschine hat 4 Jahre jetzt geblinkt, dass ich mal entkalken muss. Und ich habe mich zwischenzeitlich gewundert, beziehungsweise zuletzt wunderten sich Personen in diesem Haushalt mit Nachdruck, warum die Kaffeemaschine nicht mehr so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Also soweit ich weiß, hat das wahrscheinlich eher mit der Pumpe zu tun, als mit dem Kalker. Weil ich habe, zu meiner Verteidigung, ich habe das schon mal erlebt. Und dann haben wir, mein Bruder und ich, damals, die Kaffeemaschine ist fast 10 Jahre alt mittlerweile, haben wir gefühlt ein halbes Jahr keinen Kaffee damit gemacht. Und dann habe ich aus Spaß es nochmal probiert und es ging wieder. Dementsprechend dachte ich, na gut, wenn das irgendein Pumpenproblem ist oder so. Aber nein, wie das immer so ist, die Frauen behalten recht am Ende. Insofern war es also doch dran, das mal zu entkalken, das Ding. Und jetzt schnurrt es wieder wie ein Kätzchen und es lässt Flüssigkeit.
Ja, wie ein Kätzchen.
Wie ein Kätzchen. Ja. Wie inkontinente Kätzchen.
Kaffee. Ja.
Habe ich übrigens schon trinken dürfen. Kennst du
Katzenkaffee?
Ja.
Was ist das denn?
Das ist, ich will nichts Falsches sagen. Ich meine, es kommt aus Indonesien und das sind Bohnen, die zunächst von einer Katze gefressen und verdaut worden sind und dadurch ein besonderes Aroma bekommen sollen. Ja. Let me put it this way. It was an interesting experience. I would recommend it and the aroma is indeed very special.
Okay. Spannend. Ich würde sagen, es wir ist jetzt kurz zu. Vor 12, machen wir unseren Sack wieder zu. Genau.
Ja. Nicht nur im übertragenen Sinne, sondern auch im wörtlichen Sinne ist es kurz vor 12.
Ja, genau.
Ich habe noch einen lyrischen Akkus. Empfehlung habe ich euch schon angedichtet. Ja, macht eure Kaffeemaschinen sauber, das hilft. Vor allem in der Region Leipzig, da ist nämlich das Wasser sehr kalkhaltig.
Bei uns ist es noch härter. Also es ist richtig hart. Also sehr hart. Über 14 Grad deutscher Härte. Also es ist wirklich. Steht fast, kannst einen Löffel drin stehen lassen, genau, und der wird friert fest.
Wenn der Wasserhahn länger tropft, hast du einen Stalaktit dann.
So.
So.
Genau.
Gut. Lass uns das nicht weiter vertiefen. Ich habe noch einen lyrischen Akkus.
genau, dann wünsche ich euch eine ganz hervorragende Woche allesamt. Entkalkt eure Maschinen.
Und auch im übertragenen Sinne.
Genau. Und bleibt bitte möglichst gesund, beziehungsweise achtet darauf, dass ihr es tut.
Gut. Da schließe ich mich uneingeschränkt an und wir hören uns nächste Woche zu Folge 190. Da steht nur noch 10 Folgen dann nach der und dann haben wir 200 voll. Unfassbar, oder?
Das ist völlig logisch. Ich meine, es ist ja so, wir sind ein hervorragender Podcast und wir haben ganz hervorragende Zuhörerinnen und Zuhörer und vor allem, wir machen es gerne. Deshalb wird es auch noch viel weitergehen.
So ist das. Und das Wunderschöne ist ja, dass ihr uns regelmäßig empfehlt. Das heißt, die HörerInnenzahlen schießen auch durch die Decke. Also sage ich jetzt einfach mal so. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ne? Immer schön weiterempfehlen. Spielt es eurer Katze vor. Lasst es im Schlaf laufen. Und ihr wisst das ja, wie das mit Algorithmen ist. Je öfter etwas geklickt und gehört wird, desto weiter nach oben wird man gespült, sodass die Möglichkeit entsteht, dass auch andere diesen Podcast mal hören, die ihn bisher noch nicht gekannt haben. So, das ist genug der Werbung. Jetzt also schöne Woche, bleibt gesund. In der Hoffnung, oh, es schneit gerade, sehe ich.
Ja, bei uns auch.
Ich wollte eigentlich sagen, dass die Sonne rauskommt und es ein bisschen wärmer wird, aber es scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Das wird nicht passieren heute. Insofern, bleibt einfach zu Hause, macht es euch kuschelig und schnappt euch eine Tasse Tee und hört Musik oder macht sonst was. Auf jeden Fall, schöne Woche. So, Heinz Erhardt aus Satirliches, also es ist quasi Satirisches mit Tieren, ein Gedicht, das heißt Der Maus. Ja, ich kann lesen, es heißt wirklich Der Maus. Also, der Maus, ihr Gatte, wurd geschnappt von einer Mausefalle. Nun war, verdammt und zugeklappt, er mausetot für alle. Die Trauerreden führen Gemahl, sie gipfelten im Satze, viel schneller ging's auf jeden Fall mit Falle als mit Katze. In diesem Sinne,
Spitze.
Weiter so.